Hallo zusammen, ich begrüße euch und Sie ganz herzlich an diesem Sonntag und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt gemeinsam diese Zeit verbringen dürfen über Gottes Wort und dass du dabei bist. Mein Name ist Simon Hammerleger, ich bin Jugendreferent und Gemeinschaftspastor im Remstalbezirk des Christusbundes und ich wohne dort mit meiner Frau Tamara und unserem Sohn Aaron in Remshalden in der Nähe von Schorndorf. Bevor wir jetzt starten mit der Bibel, mit der Predigt, würde ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr, dass du jetzt da bist. Ich danke dir sehr, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir daraus leben können und dass wir in diesem Wort dich besser kennenlernen können. Und du siehst jetzt auch, was wir heute vorhaben, was wir lesen werden. Du kennst unsere Herausforderungen, du kennst alles, wie es in uns aussieht. Du kennst uns wie niemand anders, Jesus. Und ich bitte dich sehr, dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen, was du uns sagen möchtest und dass uns das verändert, dass du uns veränderst von innen heraus. Danke, dass du bei jedem von uns bist und dass du uns nicht alleine lässt. Das hast du versprochen, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen und erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Bei manchen ist es verpönt, bei manchen ist es sehr beliebt, wenn man von einem Roman, bevor man das Buch kauft oder überhaupt zu Ende liest, wenn man davor die letzten Seiten aufblättert und da liest, wie das Ende ist, wie das Buch ausgeht, wie die Geschichte endet. Ich kenne eine Person, die macht das tatsächlich, bevor sie ein Buch kauft. Sie liest zuerst einmal das Ende, um zu gucken, ob es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen. Und manche machen das beim Lesen von einem Buch auch. Sie schauen zuerst hinten rein. Andere wiederum würden sagen, niemals. Warum sollte man sich das Ende anschauen? Das nimmt ja alles vorweg. Ich weiß nicht, ob du ein Leser bist und ob du einer von diesen Typen bist. Aber Fakt ist, dass das mit der Bibel, mit diesem Buch anders ist. Die Bibel zeigt uns, und Gott sei es gedankt, dass es so ist, sie zeigt uns das Ende. Sie zeigt uns auf, was am Ende passieren wird und das tut sie schonungslos, in aller Klarheit. Und dass die Bibel das tut, dass Gott das durch sein Wort tut, das ist ein Zeichen für seine große Barmherzigkeit und Liebe, damit Menschen umkehren zu ihm. Wenn Gott das nicht tun würde, dann wäre das vernichtend für alle Menschen. Es wäre für uns vernichtend, wenn Gott in seinem Wort uns nicht das Ende aufzeigen würde. Und deshalb ist die Bibel anders wie alle anderen Bücher auf der Welt. Und es ist von größter Dringlichkeit, dass wir vom Ende her lesen. Warum ist es so wichtig? Weil Christsein nicht bedeutet, nur im Jetzt und hier, im Heute zu leben und von hier aus zu leben, sondern vor allem vom Ende her zu leben. Und dass wir uns daran orientieren, was die Bibel uns offenbart, welche Wahrheiten sie uns zeigt über das Ende der Welt, das Ende der Zeit und das Ende unseres Lebens. Sie zeigt es uns auf und daran müssen wir uns orientieren und uns verändern lassen. Und es ist wirklich so wichtig, dass wir Gewissheit haben über das Ende. Das Ende unseres Lebens, das Ende der Zeit. Wir müssen Gewissheit haben über dieses Ende. Ich habe letzte Woche erst ein Video geschaut auf YouTube, wo jemand durch die Königstraße in Stuttgart gelaufen ist und die Leute gefragt hat, ob sie glauben, dass der Mensch eine Seele hätte und wo es nach dem Tod hingehen würde. Und die Antworten sahen so aus. Einer sagte, es gibt keine Seele, der Mensch zerfällt einfach. Ein anderer sagte, keine Ahnung, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ein dritter meinte, wenn du schaust, dass du einiges richtig machst im Leben, dann klappt das mit dem Himmel. Und der vierte meinte, alle kommen in den Himmel. Es kann sein, dass uns das bekannt ist, dass Menschen so denken. Aber für mich war es ein Schock, als ich das Video gesehen habe. Und mir ist bewusst geworden, dass die Not groß ist. Und die Unwissenheit, sie ist da. Und ich glaube auch, dass es viele Fragen gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, jeder einzelne von uns, über diese Fragen Gewissheit bekommt. Zuversicht und Hoffnung. Gewissheit. Und wenn wir das haben, dann wird es Zeit, dass unser ungläubiger Nachbar und Kollege auch davon erfährt, dass er nicht in dieser Unwissenheit steckt und diese Gewissheit durch Jesus bekommen kann. Wir sind im Christusbund zur Zeit im Matthäus-Evangelium unterwegs und beim vorletzten Mal, da waren wir in Matthäus 13 und wir haben uns das Gleichnis vom Seemann angeschaut und das mit den Gleichnissen, das waren ja wirklich genial einfache Bilder, die Jesus benutzt hat, um eine ganz tiefe und wichtige geistliche Lektion dahinter zu verdeutlichen, dass wir das verstehen. Und auch heute wollen wir uns mit Gleichnissen auseinandersetzen. Unser Bibeltext heute Morgen steht auch in Matthäus 13, einige Verse weiter. Und da werden wir uns mit verschiedenen Texten und Gleichnissen beschäftigen, die allerdings einen roten Faden vorzuweisen haben, der sich da so durchschlängelt. Die Texte werfen einen Blick auf das Ende. Jesus kommt wieder. Das ist das, was wir uns merken müssen. Und am Ende wird alles klar werden. Am Ende, das ist die Zeit, die Gott bestimmt hat. Das heißt, du brauchst hier jetzt keine Terminerinnerung am Handy einschalten. Bringt nichts. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und in unserem Predigttext steht diese Botschaft von Jesus im Mittelpunkt. Gottes Reich bricht an und am Ende aller Tage wird beurteilt werden. Ich lade euch und sie ein, mit euren Bibeln den Text mitzuverfolgen. Ich werde ihn vorlesen, werde die Texte vorlesen und ihr könnt es auch auf dem Bildschirm mitlesen. Aber noch genialer fände ich es, wenn du das in deiner persönlichen Bibel tust. Und deswegen, wenn du sie jetzt nicht vor dir liegen hast, dann drück noch schnell auf Pause und hol dir deine Bibel und dann lest gemeinsam mit mir die Texte. Wir wollen das in drei Schritten tun. Das heißt, wir werden drei Schritte gehen und jeweils immer einen Bibeltext anschauen. Über diesen drei Schritten steht, mit Jesus aufs Ende schauen. Mit Jesus aufs Ende schauen. Erstens, weil die Ernte kommen wird. Zweitens, weil sein Reich groß und kraftvoll ist. Und drittens, weil uns sein Wort zur Umkehr führen möchte. Mit Jesus aufs Ende schauen. Erstens, weil die Ernte kommen wird. Und ich lese uns den Text, die Verse 24 bis 30. Und dann lesen wir direkt im Anschluss die Auslegung von Jesus selbst, die Verse 36 bis 43. Ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ich springe zu Vers 36. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Wir sehen schon in Vers 24, dass es Jesus bei dem Gleichnis um einen Vergleich mit dem Himmelreich geht. Und um das deutlich zu machen, gebraucht er verschiedene Elemente, die für etwas oder jemanden stehen. Und Jesus selbst ist derjenige, der dieses Gleichnis auch auslegt. Der Sämann gibt den guten Samen in den Boden des Ackers. Dieser gute Same steht für den Weizen. Aus Weizen wurde Brot gemacht und Brot, das war so das Grundnahrungsmittel damals zu der Zeit. Und als es Nacht wurde, kam der Feind und säte Unkraut unter den guten Samen. Und dieses Unkraut in dieser Geschichte ist der sogenannte Lolch. Lolch ist eine Pflanzenart, die zum Unkraut gezählt wird. Und das Interessante beim Lolch ist, dass er sich im Frühstadium seines Wachstums kaum vom Weizen unterscheidet. Er sieht eigentlich fast genauso aus. Erst wenn es dann aufsprießt, kommen keine Weizenkörner raus. Die Frucht ist nicht die des Weizens, aber es sieht sehr danach aus. Und jetzt kommt das Wachstum, dann wurde das Unkraut neben den Früchten der guten Samen deutlich. Und die Knechte des Seemanns fragten erstaunt, wie denn das Unkraut unter den guten Samen kommen konnte. Und interessant ist, dass der Seemann ganz genau Bescheid wusste über das, was in der Nacht passiert ist. In dieser Nacht- und Nebelaktion, wo der Feind gekommen ist. Und dann bieten die Knechte an, den Ertrag zusammenzulesen, aber der Seemann hält sie davon ab und sagt, das Risiko ist zu groß, denn es dürfen nicht beide zusammen rausgerissen werden. Es soll alles bis zur Ernte wachsen und dann werden sich die Schnitter, die Erntearbeiter darum kümmern und an diesem Tag wird getrennt werden. Das Unkraut wird von dem guten Samen, von dem Weizen getrennt werden. Sie werden zuerst das Unkraut sammeln und bündeln und verbrennen. Und dann wird der gute Samen, der Weizen, gesammelt und in die Scheunen gebracht. Und Jesus selber ist, wie gesagt, derjenige, der das hier auslegt. Und er sagt, der Seemann selber, das ist der Menschensohn, das ist Jesus selbst. Jesus ist der Seemann in der Geschichte. Und diesem Seemann gehört auch der Acker. Das ist interessant, das ist jetzt der zweite Schritt. Der Acker steht für die Welt. Der Seemann, also Jesus, hat das Besitzrecht über die Welt. Der Teufel wütet in der Welt und er verführt die Menschen. Aber das endgültige Besitzrecht hat der Seemann, hat Jesus. Der gute Same, das steht für die Gotteskinder. Das Unkraut, das Gegenteil sozusagen, die Gottlosen, die ohne Jesus sind. Der Feind ist der Teufel, der über Nacht kommt. Und die Ernte, das ist das Ende der Welt. Und zum Schluss noch die Schnitter und die Erntearbeiter, das sind die Engel. In diesem Gleichnis stehen also die guten Samen für die Gotteskinder. Das Unkraut aber steht für die Gottlosen, für die Kinder des Bösen. Das sind diese Menschen, die sich vor Gott und seinem Reich verschließen, die nicht zu Jesus gehören. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, das ist ein wichtiger Punkt. Die ganze Bibel kennt kein Dazwischen. Entweder ist der Mensch ein Kind Gottes, oder ein Kind des Bösen, ein Kind des Teufels. Und vielleicht sagst du, vielleicht sagen sie jetzt, ja, warte mal, okay, ich habe mit Jesus vielleicht nicht so ganze Sache gemacht, wie andere Christen das vielleicht tun. Aber ich bin doch kein Kind des Bösen. Ich sage ja nicht zum Teufel Vater und ich singe ihm ja keine Lieder. Und dann schauen wir mal ganz am Anfang in die Bibel rein. Was sagt denn der Teufel im Garten Eden zu Adam und Eva? Sagt er, nennt mich Vater, singt mir Lieder, ehrt mich. Das sagt er nicht. Was sagt er? Der Teufel sagt, tu, was du willst. Mach doch, was du möchtest. Sei du doch Gott. Lebe doch nach deinem Verlangen, nach deinen Richtlinien. Und wir wissen, wo das Ganze endete. Ich glaube, Kind Gottes bedeutet, und das steht in der Bibel ganz klar, alles zu verleugnen. Ich verleugne mich selber. Mein altes Ich, das ist vorbei. In aller Fehlerhaftigkeit. Ich werde fallen. Aber ich will nicht mehr fallen. Ich bin frei. Ich bin frei von der Sünde. Ich bin frei von der Sklaverei der Sünde. Ein Leben für und mit Jesus. Kind Gottes zu sein bedeutet, sich selber zu verlassen, um sich ganz auf Jesus zu verlassen. Das bedeutet es, Kind Gottes zu sein. Und um hier im Gleichnis zu bleiben, wir alle Menschen sind von Natur aus Unkraut. Uns ist natürlich völlig klar, dass das Unkraut sich nicht in Weizen transformieren kann. Aber auf geistlicher Ebene haben wir alle als Unkraut angefangen. In Epheser 2, Vers 3 steht, von Natur aus sind wir Kinder des Zorns. Das ist unsere Natur. Auf uns lastet der Zorn Gottes. Aber ein Kind des Bösen kann ein Kind des Reichs Gottes werden. Wie? Durch das kraftvolle Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus, dass er für uns, für dich und für mich gestorben ist, hat die Kraft, aus Unkraut Weizen zu machen. Der Teufel sät also seine Kinder unter die Kinder Gottes. Das heißt, die Gläubigen leben mit den Ungläubigen zusammen in einer Welt. Das müssen wir wirklich sehr genau anschauen. Viele sagen, der Acker steht für die Gemeinde. Dem ist nicht so. Der Acker ist nicht die Gemeinde. Was nicht bedeutet, dass wir Irrlehren und falsche Einflüsse aus der Gemeinde entfernen sollen. Das steht in der Bibel ganz oft. Wir sind eine Gemeinde in der Welt, aber die Welt soll nicht in der Gemeinde sein. Das ist ein Unterschied. Aber hier beschreibt Jesus den Acker als die Welt. Und in dieser Welt leben beide Menschen, beide Gruppen zusammen. Wir atmen die gleiche Luft. Christen essen dasselbe Essen wie Nichtchristen und gehen im gleichen Supermarkt einkaufen. Wir fahren auf denselben Straßen. Wir gehen zum selben Arzt. Wir sitzen in der gleichen Achterbahn. Wir sitzen in der gleichen Schulklasse und wir haben die gleichen Arbeitskollegen. Wir teilen so viel. Aber eine Sache teilen wir nicht. Wir teilen keine geistliche Gemeinschaft. Das funktioniert nicht. Die Bibel sagt, es gibt Kinder Gottes und Kinder des Bösen. Und das müssen wir wahrnehmen, das müssen wir ernst nehmen. Wir leben in einer Welt, aber geistliche Gemeinschaft haben wir nicht. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, das ist das Ziel. Aber ein Mensch, der Jesus nicht hat, ist im Geistlichen nicht wie der Jesus hat. Das ist unterschiedlich. Und nachdem Jesus die Deutung des Gleichnisses dargelegt hat, geht er jetzt näher auf die Ernte ein, in Vers 40 bis 43. Und da wird uns das Endgericht geschildert. Und dieses Bild der Ernte für das jüngste Gericht wird uns auch schon im Alten Testament vorhergesagt. Es ist total genial, wie das hier zusammenkommt. Das kann man in Jesaja 27 oder in Joel 4 nachlesen, wie das schon vorhergesagt wird. Und zur Erntezeit werden dann Weizen und Unkraut getrennt. Dann kommen die Schnitter. Die Schnitter sind die Engel, die dem Befehl Jesu unterstehen und somit unterscheiden können. Und sie werden die Gottlosen sammeln und auf den Befehl Jesu hin in den Feuerofen werfen. Und da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Und mit dem Feuerofen ist hier die Hölle gemeint, Gehenna. Das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Das ist der Ort, wo Gott nicht ist. Und woran erkennen die Engel, was Weizen und was Unkraut ist? Das Erkennungszeichen ist wie immer die Frucht. Die Frucht ist das Erkennungszeichen. Unkraut sieht vielleicht wie Weizen aus, aber sie wird keine Weizenkörner hervorbringen. Genauso wenig wie Weizen zur Pusteblume wird. Das ist ganz interessant, mir ist das in die Hände gefallen. Ich habe so ein Zuckerpäckchen entdeckt und auf diesem Zuckerpäckchen steht was ganz Interessantes. Da steht, es gibt nichts in der Natur, das nicht von innen nach außen wächst. Der Natur entsprechend. Das heißt, wenn etwas so gepflanzt wird und aufwächst, dann wird es auch nach außen wachsen. Nichts in der Natur, was nicht von innen nach außen wächst. Ja, ein Apfelbaum wird keine Birnen tragen. Es ist absolut logisch und hier in der Geschichte ist es genau das Gleiche. Und das müssen wir jetzt geistlich verstehen. Die Söhne des Bösen können die Christen imitieren, so wie der Lolch aussieht wie Weizen bis zu einem bestimmten Grad. Sie können sich anpassen, aber sie werden keine Frucht hervorbringen. Das müssen wir uns notieren, im Kopf und im Herzen. Die Gerechten aber, und das steht jetzt so schön drin, die in Jesus geretteten Menschen, was werden sie? Sie werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Und das Reich des Vaters ist dann diese Ewigkeit, in seiner Vollendung die Ewigkeit im Himmel. Das ist die Zukunft der Geretteten. Also wir wollen mit Jesus aufs Ende schauen, weil er uns das Ende vor Augen malt und deutlich sagt, Leute, die Ernte kommt. Die Ernte kommt. Lasst uns Weizen sein. Weizen, der tief verwurzelt ist in Jesus selbst. Und jetzt wollen wir einen Blick auf sein zukünftiges Reich werfen. Und da wollen wir den zweiten Schritt gehen. Mit Jesus aufs Ende schauen, weil sein Reich groß und kraftvoll ist. Und ich lese uns die Verse 31 bis 35. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, das kann man im Psalm 78 nachlesen, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Das sind jetzt zwei kurze, aber sehr tiefgründige Gleichnisse, die Jesus gebraucht. Das Gleichnis vom Sauerteig ist sogar tatsächlich das kürzeste Gleichnis, welches wir von Jesus finden. Aber wir starten beim Senfkorn. Was möchte uns das Gleichnis vom Senfkorn zeigen? Es zeigt uns, dass der Anfang des Evangeliums zwar klein, aber groß und herrlich wird. Es beginnt klein, wird aber groß. Jesus selbst ist derjenige, der dieses Senfkorn säte. Das heißt, dieses Senfkorn kann für das Reich Gottes stehen oder aber auch für das Wort vom Reich Gottes, welches Jesus verkündigte. Und dieses Senfkorn, dieses kleine, trägt in sich selbst die Veranlagung, groß zu werden. Gute und von Jesus geprägte Gewohnheiten werden im Leben eines Christen zunehmen. Das bewirkt der Heilige Geist in ihm. Die Erkenntnis der in der Bibel geoffenbarten Wahrheiten werden zunehmen. Man wird reifer im Glauben. Der Glaube wird größer und vollends ausgewachsen, wird er im Himmel sein. Und darauf freuen wir uns doch alle. Das ist doch das Ziel. Aber bis dahin, das ist Heiligung. Es wächst und es wird vollendet werden im Himmel. Die Senfpflanzen in Palästina sind große Sträuche, die bis zu 5 Meter groß werden können. Also wirklich groß. Und zwar so groß, dass sie Platz zum Niederlassen bieten für viele Vögel. Und deswegen symbolisiert dieser Baum auch Macht und Schutz und steht für so eine Erlösung am Ende der Zeit, wo Vögel ihre Heimat finden, dass Menschen ihre Heimat finden in diesem Baum. Und man muss dieses Gleichnis auch vom ewigen Ziel her betrachten. Das bedeutet, dass alle irdischen Reiche auf der Welt, sie werden vergehen im Angesicht dieses himmlischen Reiches. Kein Reich wird dagegen ankommen. Und die Gemeinde von Jesus, die in dieser Welt definitiv keine prachtvolle, sondern eine leidende und verfolgte Gemeinde ist, das ist die Realität. Das wird am Ende der Zeit nicht mehr so sein, denn sie wird aufgehen in der Herrlichkeit Gottes. Auch das können wir lesen im Neuen Testament. Und direkt im Anschluss, direkt nach diesem Bild mit dem Senfkorn, erzählt Jesus die Geschichte vom Sauerteig. Und das Interessante ist, dass der Sauerteig ja an vielen Stellen in der Bibel eher negativ dargestellt wird. Warum? Weil man beim Passafest geschaut hat, dass der Sauerteig komplett beseitigt wird. Aber in dieser Geschichte gebraucht Jesus den Sauerteig positiv. Und das haben wir gelesen. Eine Frau nimmt Sauerteig zur Hand, der für das Himmelreich steht. Und sie mengte ihn unter 3 Maß Mehl, bis er ganz durchsäuert war. Das heißt, der Sauerteig an sich ist neutral zu sehen, aber der Kern des Gleichnisses ist die Durchsäuerungskraft dieses Sauerteigs. Es geht also nicht um die Menge, sondern um die Kraft, die dahinter steckt. Das heißt, es sollte klar werden, ein scheinbar geringfügiger Vorgang konnte für die Gesamtheit eine hohe Wichtigkeit bekommen. Da passiert sowas Kleines, aber es hat Kraft, alles zu durchsäuern. Diese 3 Scheffel Mehl sind etwa 40 Liter Mehl. Das ist eine große Menge. Und um das nochmal zu bekräftigen, steht im Urtext, im griechischen Urtext, für das Wort mengte eigentlich das Wort versteckte. Also die Frau versteckte so ein bisschen Sauerteig unter 40 Liter Mehl und Jesus macht deutlich, dass es trotzdem alles durchsäuert hat und diese Kraft hatte. Beim Senfkorn ging es um das Wachstum des Kleinen. Hier beim Sauerteig geht es um die starke Wirkung, die Durchsetzungskraft. Die göttliche Kraft Jesu und das Wort Gottes werden sich durchsetzen. Sie haben die Kraft. Alles vergeht in ihrer Anwesenheit. Gott kommt zum Ziel mit seinem Plänen und das ist unsere Hoffnung. Darauf kann ich setzen. Darauf haben die Psalmisten gesetzt. Ich hoffe auf dein Wort. Ich setze alles auf dein Wort, Gott. Du wirst dich durchsetzen. Es hat Kraft. Du kommst zum Ziel mit deinen Plänen. Nach diesen 3 Gleichnissen wollen wir jetzt den 3. und letzten Schritt gehen in unsere Einheit. Wir gehen ihn mit dem Titel mit Jesus aufs Ende schauen, weil uns sein Wort zur Umkehr führen möchte. Und dafür lese ich uns den Text, die Verse 47 bis 50. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ein letztes Gleichnis jetzt in unserer Reihe. Und es ähnelt inhaltlich sehr dem Gleichnis mit dem Unkraut, was vor allem diese endzeitliche Perspektive betrifft. Die Welt gleicht einem weiten Meer und die Verkündigung des Evangeliums gleicht dem, dass ein Netz ins Wasser geworfen wird. Hier bei der Geschichte werden Schleppnetze gebraucht. Also Jesus gebraucht das Bild der Schleppnetze. Diese Netze waren noch viel größer als die üblichen Fischernetze, die benutzt werden. Also, und dieses Fischnetz, dieses Schleppnetz für die Fische, fängt vieles auf. Vieles, was so im Wasser ist, viele gute Fische, aber auch faule Fische und viel Dreck und viel Müll. Und dann wird es an Land gezogen und dann wird, und deswegen steht hier im Text bei der Vollendung des Zeitalters, das, was in Gottes Händen liegt, wann das sein wird. Es wird an Land gezogen und dann wird wieder getrennt. Das heißt, die guten Fische werden von den schlechten Fischen und vom Dreck und alles, was da nicht reingehört, getrennt und gesammelt. Und wieder haben wir hier das Bild für die Geretteten, in Jesus Geretteten, und für die Gottlosen. Sie werden getrennt. Jesus möchte, und das ist wichtig, dass wir das erkennen, möchte in diesen Gleichnissen, in diesem Gleichnis, aber auch in denen davor, möchte er verschiedene Bilder benutzen, um die Menschen zu werben, um Menschen einzuladen und zur Buße und zur Umkehr aufzurufen. Kehr um. Das Ende kommt. Und es wird getrennt. Jesus möchte unseren Blick für die Zukunftsereignisse, die kommen, schärfen. Und ich frage mich selber, lasse ich mich schärfen von Jesus für diese Dinge, die kommen? Lassen Sie sich schärfen, Ihren Blick schärfen für die Dinge, die in der Zukunft kommen werden? Jesus möchte das tun durch diese Geschichten. Uns darauf fokussieren und das soll uns verändern und wird uns verändern. Seine Gleichnisse zielen darauf hin, dass Menschen zu diesem Reich Gottes gehören und erkennen, dass sie Jesus brauchen. Und hier geht es um Klarheit. Die Liebe von Jesus zu seinen Zuhörern wird darin deutlich, dass er absolut klar ist und deutlich spricht. Und genauso sollten wir es auch machen, nicht anders. Wenn wir unsere Liebe zu unseren Nächsten deutlich machen wollen, dann passiert das nicht, indem wir nur einen Gott der Liebe darstellen. Sondern es passiert so, dass wir die Bibel nehmen, wie sie uns gegeben ist, dass wir auch von Sünde, Hölle und Tod sprechen, denn genau das tut Jesus doch auch. Aber es ist ein Zeichen der Liebe. Es ist ein Zeichen der Lieblosigkeit, wenn ich das weglasse. Denn zum Evangelium gehört es dazu, dass ich verstanden habe, wie heilig Gott ist und wie unheilig ich bin und wie sehr ich einen Retter brauche. Das ist ein Zeichen der Liebe. Und wir müssen, und ihr erinnert euch an den Roman vom Anfang, wir müssen den Plan, den Gott für das Ende dieser Welt, aber auch für das Ende von jedem Leben hat, wir müssen es von Ende her betrachten. Wir müssen das Ende kennen. Wir müssen es aufschlagen. Die Bibel zeigt es uns. Und durch diese Gleichnisse und durch dieses Aufzeigen des Endes möchte Jesus uns den Weg letztendlich zu ihm selbst zeigen. Ich habe als Kind oft, vielleicht geht es auch einigen von euch auch so, erinnert euch, als Kind habe ich oft so Labyrinthrätsel gelöst. Ja, da war dann auf so einem Blatt Papier so ein Labyrinth eingezeichnet, da gab es so einen Start und dann gab es in der Mitte einen Schatz und den musste man entdecken. Das heißt, man musste mit dem Stift so durch das Labyrinth gehen und gucken, dass man da hinkommt. Und so oft bin ich in einer Sackgasse gelandet und dann radiert man noch weg und dann sieht es am Ende so hässlich aus, weil so viele Wege eingezeichnet sind. Und dann gab es diesen Gewinnertipp, den kanntet ihr bestimmt auch. Man nimmt den Bleistift und man geht vom Ziel aus los. Man geht vom Ziel aus los und versucht so an den Start zu kommen. Und über diesen Weg ist man viel seltener in eine Sackgasse gelandet und hat den Weg viel schneller gefunden. Und wisst ihr, Jesus macht genau das Gleiche mit uns. Er nimmt uns an die Hand und er geht von uns vom Ziel aus. Er zeigt uns in der Bibel, in seinem Wort, diese Perspektive, die himmlische Perspektive, aber auch diese Ernsthaftigkeit der Trennung bei der Ernte. Er geht mit uns vom Ziel aus, um uns den Weg zu ihm zu zeigen. Das hängt zusammen. Es hängt so eng zusammen. Lasst uns mit Jesus aufs Ende schauen. Ich möchte diese drei Punkte ganz kurz zusammenfassen. Erstens, weil die Ernte kommen wird. Jesus kommt wieder. Entweder werden wir das miterleben, entweder wirst du das miterleben oder du wirst vorher sterben. Aber Fakt ist, Jesus kommt. Und Fakt ist auch, dass Weizen und Unkraut getrennt werden. Aber das Evangelium, die Botschaft von Jesus, hat die Kraft, aus Unkraut Weizen zu machen. Zweitens, lasst uns mit Jesus aufs Ende schauen, weil das Reich Gottes groß und kraftvoll ist. Es wird sich durchsetzen. Es hat diese Kraft und diese Größe. Und das ist doch das, was uns innerlich auch Ruhe schenkt. Und diese Heimat in diesem Baum, wo wir uns einnisten können. Diese Botschaft von der Größe und der Herrlichkeit dieses Reichs, wisst ihr, diese Botschaft gibt uns Stabilität. Innere Stabilität in einer so instabilen Welt. Innere Stabilität in einer instabilen Welt. Das macht diese Botschaft vom Reich Gottes mit uns. Es wird sich durchsetzen und darauf kann ich hoffen, darauf kann ich setzen. Und ein letztes, Jesus ruft zur Umkehr auf. Sein Wort ruft uns zur Umkehr auf. Das ist sein Ziel mit diesen Geschichten, die er bekräftigt mit diesen Gleichnissen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass der Mensch in seinem Leben dieses Ziel nicht verfehlt. Wir dürfen es nicht verfehlen. Und wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir darum sorgen, dass auch unser Nachbar die Möglichkeit hat, es nicht zu verfehlen. Und ich möchte euch jetzt noch kurz am Ende eine Geschichte erzählen, die mir in der Vorbereitung eingefallen ist, die ich selber erlebt habe, um diese Predigt abzuschließen. Und da geht es genau um dieses Verfehlen. Ich bin als Missionarskind aufgewachsen. Ich habe die ersten Jahre meines Lebens in Mali, in Westafrika, verbracht. Und ich war dort vom Kindergarten auf und von der ersten bis zur dritten Klasse war ich auf einer amerikanischen Schule. Und auf dieser Schule, da macht Sinn, lief alles auf Englisch ab. Ja, man musste Englisch können, um den Unterricht zu verstehen und um mitzumachen. Und ich erinnere mich an eine Arbeit, die wir geschrieben haben, die benotet wurde im Fach Geschichte. Und in dieser Arbeit mussten wir über die Boston Tea Party berichten, die 1773 stattgefunden hat. Man musste schreiben, wie das damals war, man musste sich hineinversetzen und erklären, wie das damals ablief, diese Boston Tea Party. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich erkläre ganz kurz, was da damals passiert ist, also worum es da geht bei dieser Tea Party. Im Jahr 1773 eskalierte der Konflikt in Boston zwischen den amerikanischen Kolonisten und der britischen Regierung und im Kern ging es da um die Besteuerung von Tee. Und dann haben sich 50 als Indianer verkleidete Kolonisten auf die Boote geschlichen nachts und haben dort, also die Schiffe der Ostindiengesellschaft, diese waren die wichtigsten Handelskompanie der Briten, also wirklich zentral. Sie gingen auf diese Schiffe nachts und haben den ganzen Tee genommen und ins Meer geworfen. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, dadurch leiteten sie letztendlich auch diese Schritte zur amerikanischen Unabhängigkeit ein tatsächlich. Es war ein sehr, sehr wichtiger Tag, sehr wichtiger Moment. So, das Problem an der ganzen Sache war, meine Muttersprache war Deutsch und deswegen war ich in Englisch noch nicht der Beste. Aber man musste Englisch können, um das zu verstehen. Ich habe bis zur Arbeit nicht verstanden, was die Boston Tea Party ist. Also saß ich da von einem leeren Blatt und einem Stift und ich musste schreiben, wie ich mir die Situation bei der Boston Tea Party vorstellen konnte. Naja, und was kommt einem da, wenn man darüber nachdenkt? Boston und Tee. Also habe ich einfach mal geschrieben. Ich bin mit meinen Kumpels durch die Straßen gebummelt und an jeder Ecke gab es Tee im Angebot, die verschiedensten Sorten und wir haben das richtig genossen und es war ein schöner Abend für uns alle. So habe ich das interpretiert, weil ich das nicht verstanden hatte, was die Boston Tea Party wirklich war. Und ihr könnt euch denken, wie meine Arbeit ausgefallen ist. Ich bin durchgefallen tatsächlich, weil ich das Thema verfehlt hatte. Und ich bin verdient durchgefallen. Ich habe es nicht getroffen. Ich habe daneben gegriffen. Wisst ihr, am Ende wird benotet, es wird beurteilt. Ich bin durchgefallen, weil ich das Thema verfehlt habe. Wenn das Ende der Zeiten da ist oder wenn das Ende deines Lebens da ist, dann wird Jesus dich fragen, ob du ihn hattest in deinem Leben oder nicht. Und der Mensch, der Jesus nicht als seinen Retter und Heiland und Herrn im Leben angenommen und es verstanden hat, der fällt durch. Der hat das Thema verfehlt. Warum? Weil Jesus in seinem Leben gefehlt hat. Das ist der Knackpunkt. Der Mensch verfehlt das wahre Leben, das ewige Leben, wenn Jesus in seinem Leben gefehlt hat. Aber am Ende wird beurteilt, doch, aber für dich, wenn du Jesus hast, für dich ist das Urteil schon gesprochen worden. Und zwar damals am Kreuz, als Jesus dein Urteil auf sich nahm. Das ist die gute Nachricht. Das verändert Leben. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen ganz persönlich, dass das ihr Leben verändert, ihre Perspektive verändert und dass Sie das nicht für sich behalten. Diese Nachricht muss raus. Verfehlen Sie das Thema nicht. Jesus darf nicht fehlen in Ihrem Leben. Er nahm das Urteil auf sich. Ich bete noch mit uns zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir sehr, dass du in aller Klarheit und in Deutlichkeit in deinem Wort diese Geschichten erzählst und uns in der Bibel das alles aufzeigst. Das ist ein Zeichen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit. Du rufst uns zur Umkehr auf. Und Jesus, du weißt, wo wir zu kämpfen haben, an welchen Stellen wir zu kämpfen haben. Du kennst unser Inneres wie niemand anders. Ich bitte dich, dass du uns dahin bewegst, dass du unsere Augen öffnest für das, was du uns in deinem Wort sagst und dass wir erkennen, dass wir diese Botschaft, dass es Kraft hat, unser Leben zu verändern. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für das, was in der Zukunft passieren wird, dass wir das Ende lesen und dass wir mit dir vom Ende her gehen, dass wir den Weg zu dir finden, Jesus. Ich will dich bitten, dass wir das Thema nicht verfehlen, dass wir dich nicht verfehlen, dass du nicht fehlst in unserem Leben. Wir wollen uns an dir festhalten. Du rettest uns. Du hast das Urteil auf dich genommen. Der Zorn, der auf uns lastete, Jesus, den hast du auf dich am Kreuz genommen. Es hat dich getroffen. Und dafür können wir nur Danke sagen und staunen und uns freuen auf das, was kommt und vor uns liegt. Dass dein Reich groß und herrlich ist. Das gibt uns Stabilität, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.